Psalm 108. Ja, ich glaube, das sage ich bei jeder, also vor jeder Psalmpredigt. Ich bin total happy, dass wir durch Psalm gerade gehen. Ich liebe die Psalmen. So, für mich ist es so ein tägliches Brot irgendwie. Und sind einfach nur die Gebete von Menschen, die Gott vertraut haben und die Gott gesucht haben, ihren Schöpfer, die Menschen wie du und ich, schlimmere Menschen, so wie König David, der etliche Psalmen geschrieben hat, der ein Mörder war und in so vielen Fällen ein schlechter Ehemann, ein schlechter Vater, also jemand, den, wenn du ihn jetzt in unserem Kreis sehen würdest, du vielleicht verachten würdest, als Mensch. Er wird immer so groß gemacht, aber wenn du mal siehst, wie er gelebt hat, wie die Früchte seines Leibes waren, dann siehst du, dass er ein echt krasser Kämpfer Gottes war und ein König mit dem richtigen Herzen wie ein Hirten, aber all das Menschliche, und da war echt eine Katastrophe. Also ich möchte nicht sein wie König David. Aber trotzdem sagt Gott zu ihm, er ist ein Freund von ihm, sein Freund. Ein Buddy, ein Kumpel, ein Mann Gottes, so ein jemand, auf den er sein späteres Königreich baut. Ja, so ein, und aus dessen Same unser Jesus Christus kommt. Ja, es sind, und du kannst in den Psalmen halt wunderbar erkennen, was macht denn jetzt ein Mensch Gottes aus, dem Gott gefällt. Und der Psalm heute ist ein besonderer Psalm, weil das sind eigentlich zwei, also nicht eigentlich, sind zwei Abschnitte aus zwei verschiedenen Psalmen, die David mal geschrieben hat. Psalm, ich habe es mir aufgeschrieben, Psalm 57 und Psalm 60. Nur, dass er all dieses Drumherum und all diesen Unglauben, den er da hatte, als er da gebetet hat, das aufgeschrieben hat, so all diese Kämpfe und Ängste und Nöte einfach rauslässt. Und nur das rauspickt, aus zwei verschiedenen Gebeten, die er damals aufgeschrieben hat, die Psalmen, ein Psalm macht in dem Moment, wo halt Gott seine Augen wieder erleuchtet in seiner Dunkelheit und er halt im Geist auf einmal Hoffnung kriegt und Zuversicht und Glaube, ne? Gottes Gnade sieht, so die guten Früchte, und diesen mächtigen Gott. Ne? Und es sind, das hier ist ein persönliches Glaubensleben in diesem Psalm. So, es geht um meine Seele, mit meinem Gott, unabhängig von der Gemeinschaft. Wenn ich Psalm lese, muss ich halt viel, komme ich immer wieder zu dem Punkt halt so, hier drinnen kannst du wirklich erfahren, unabhängig davon, von Liturgie, von christlicher Doktrin, von irgendwelchen Konfessionen, von irgendwelchen Traditionen, von irgendwelchen Denkweisen und Arten, wie man was richtig macht und so, ne? Weil in der Zeit gab es keine Christen. Und doch König David war kein Christ in dem Sinne. Ne? Er war einfach nur ein Mensch, Gott, ein Mensch, der einfach den Schöpfer kennengelernt hat und hat sich verliebt. So, und hat ihm geglaubt und hat gesagt, du bist Gott, fertig. Und dadurch hat der Geist geredet und ihm immer mehr offenbart, wie Gott ist. Auch die ersten Christen hatten kein Neues Testament, das wurde ja später geschrieben. Ne? So, die hatten das Alte Testament und die hatten die Worte, die Christus ihnen persönlich gegeben hat. So, und das haben sie ausgetauscht. Da haben sie Gott erfahren. So ist unser Neues Testament entstanden. Ne? So, inspiriert vom Geist, noch viel persönlicher und direkter und praktischer. Ne? Und deswegen liebe ich die Psalmen halt so, weil wir sind so durcheinander als Christen, dass wir oft überhaupt nicht mehr fähig sind, klar zu sehen, weil jeder von uns, der von neuem geboren ist, will Mensch Gottes sein, der Gott gefällt. Ja, selbst die total abgespaced im Glauben leben und Extravaganz lieben, weil das anders ist, weil sie anders sind, ganz besonders. Und, ne, aber selbst die wollen Gott gefallen. Ja. Auch die liturgisch in ihrer monotonen Art Gottesdienst feiern und Gott leben und suchen, auch die wollen Gott gefallen und suchen ihn da. Ja. Die Christenheit ist so vielfältig, dass man einfach nicht durchsieht. Also was ist nun richtig? die Auslegung der Schrift, als ich angefangen habe, Vers zu Vers durchzugehen, so ein, kam ich immer wieder an Stellen, so, die schon immer in der Christenheit Krieg gebracht haben, ne? Streit. So ein, und alle Sichten machen irgendwie Sinn, du musst dich für was entscheiden oder für nichts. So ein, ne? Und so ist irgendwie dieser Mensch Gottes dahin mutiert, in meinen Augen zum größten Teil nur noch auf diese Früchte zu sehen. Früchte anzustreben. Ne? Heiligkeit, Selbstdisziplin, Freude, Frieden, Gebet, Fürbitte zu geben im Dienst von anderen, so im Bibellesen, im Bibelstudieren, in der stillen Kammer, im Gottesdienst sitzen, hier singen und hier beten und egal wie müde man ist, da zu sitzen und die Predigt zu ertragen, bis sie um ist, ne, im Nachhinein da zu sitzen mit zum Teil fremden Leuten, bis man dann nach Hause geht in seinen normalen Alltag. Ja. Und das ist eine Sache, die wollte Gott halt nicht. Und das war das Herz des Menschen Gottes, das Jesus verurteilt hat, laut. Bei den Pharisäern, Schriftgelehrten, Sadduzäern, Priestern, Hohepriester. So ein, ne, weil das die Sache ist, die halt tot ist in Gottes Augen. Ja. Aber wer die Psalmen studiert, der kriegt einen sauberen Blick wieder dafür, was macht mich nun als zum Menschen Gottes, der Gott gefällt, der in Ordnung ist. Ja. Und David hat hier zwei Themen so aufgeschrieben. Fangen wir an bis Vers 6. Ein Psalmlied von David. Mein Herz, das ist getrost, oh Gott. Ja, ich will singen, ich will spielen, auch meine Seele. Harfe und Laute, wacht auf. Ja, ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen, denn groß bist du über die Himmel hinaus in deiner Gnade und in deiner Treue bis zu den Wolken. O, erheb dich über die Himmel, o Gott, und über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Und das macht den ersten Menschen Gottes aus, so die erste Instanz, die da sein muss, an der du prüfen kannst, ob du richtig läufst oder ob du dich verlaufen hast, so in Christlichkeit, ne, und Religion, so ein, ist dein Herz dankbar? Weil ein dankbares Herz, das muss ich nicht anstrengen, sondern es produziert Lob und Preis. Ja. Und Lob ist, wenn du was bekommen hast und du dich einfach freust. So ein Lob ist was, was in dir aufblüht und was dir Freude bringt. So. Und die Freude musst du rauslassen zu demjenigen. Ja. Preis ist, unabhängig davon, ob du was bekommen hast oder im Segen bist, du guckst nur auf irgendwas, was so herrlich und schön ist, dass du es einfach nur anbetest und sagst, wow. Ja. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was unserem christlichen Leben überhaupt Sinn gibt. So ein, weißt du, wenn du eine Seele hast, die nicht dankbar ist und nicht loben und nicht preisen kann, so, was nützt dir Glaube? So ein, weißt du, dann ist es vielleicht vernünftiger, ich darf das nicht sagen, aber ich sag's trotzdem wie immer, weil ich dumm bin, sondern aber dann ist es sinnvoller, sich LSD reinzuschmeißen und den Tag zu feiern. Ne? Das Leben zu genießen, solange wie man noch hier auf der Erde ist. Ne? Weil danach kommt entweder Dunkelheit oder Licht. So ein, dann ist es besser, echt alles zu tun, was einem nur gelingt, so, ne, weil man auf so viel Freude verzichtet. Ne. Und dann gucke ich auf uns Christen, so auf mich, Christ, der Gott gefallen will und das wirklich ehrlich meint mit ihm und ernst meint, so, ne, und ich sehe oft auf mein Herz, dass so meine Seele, die halt so durch den Alltag so trostlos geht, wie so ein Zombie manchmal, so, ne. So überhaupt nicht erkennt, was Schönes da ist, ne, die sich gefangen hat in diesem Trauerbekenntnis, was mir fehlt und was ich anders haben will. So, ne. Und das ist gesund, so wie David das hier macht. Weißt du, manche Gebete haben wir tausendmal gebetet. Aus manchen Situationen haben wir uns millionenmal rausgewünscht. Und manchmal tut es einfach gut, dann einfach zu sagen, ja, habe ich eh jetzt schon gesagt, so ein, ja, und man setzt sich hin in der stillen Kammer, ganz allein, und man denkt nach über das, okay, was läuft gut? Ja. Was hast du schon alles gemacht? In wie vielen Situationen war ich schon, wo ich Angst hatte, wo ich Sorgen hatte, wo ich wütend war und nicht loslassen konnte? In wie vielen Situationen war ich schon verletzt oder arm oder überheblich oder gierig nach irgendwas, wo ich weiß, es tut mir nicht gut, aber ich kann nicht loslassen? Und in wie vielen Situationen kam ich zu dir, hab geschrien und du hast gerettet? Ich war frei. Ich war wieder zufrieden. Weißt du, Gott ist treu und das sagt David hier, der hat Gott wirklich kennengelernt, so wie wir. Ganz persönlich und echt. Ganz normal. Ohne dass jemand ihnen sagt, so, du bist ein guter Christ und so kannst du Gott kennenlernen und so hast du Gemeinschaft, so kannst du Gott hören. So gefällst du jedem und auch dir. Sondern das war einfach nur ein Mensch, der einfach nur auf Gott geguckt hat und ihn gesucht hat. Und so wie Christus uns verspricht, wer sucht, der findet. So war das schon natürlich damals bei den Menschen Gottes, den Frauen und den Männern. Und was ich herausgefunden habe oder gesehen habe, so bei den Menschen, die es wirklich ernst meinen, auch mit seinem Wort, was gut ist, ne? Weil ich tue das auch. Ich will keinen Kompromiss machen mit nur einer Stelle in seinem Denken. Ich will keinen Kompromiss machen für meinen Vorteil, um jemand anderes zu übervorteilen. Ich will kompromisslos leben und ich versuche das mit meiner Kraft. Ne? Aber was man oft vergisst in diesem christlichen Alltag, dann, ne, in diesem Glaubensalltag, ist halt die Seele. Und dann wirst du ein Kopfchrist, so der funktioniert. Du hast gelernt, wie man betet, du hast gelernt, wie man singt, du hast gelernt, wie man Bibel liest, du hast deine Zeiten gefunden, vielleicht, wo du dich zurückziehen kannst oder deine Orte. Du hast gelernt, wie man dient, du hast gelernt, was man macht als guter Mensch. Aber deine Seele selber wird stiller und dreht Gott den Rücken zu. Und das ist eine Sache, die tut weh. Und dann wird man hungrig und durstig. Ja. Und wir kennen das alle in der Zeit vor Christus. Jeder Mensch, ob er nur Wasser glaubt oder ob er sagt, ich glaube an gar nichts, jeder Mensch hat diesen Hunger und diesen Durst und wir wollen und wir müssen den füllen. Wir haben jemanden, der zu uns kam und gesagt hat, ich habe was und ich kann diesen Hunger stillen. Und ich gebe es dir, hier ist es. Du musst es nehmen und du musst es einnehmen. Das ist total unkompliziert, ohne dass ich was mache. Es ist einfach nur eine Seele, die sagt, ja, ich will und ich trinke. Das ist Glauben. Dass ich das, was mir gegeben wird, nehme und tue. Und es ist nicht schwer. Ne? Also, und diese Seele wird oft vernachlässigt und dann wird der Mensch so theoretisch. Ne, man ist unfähig, die Seelennot zu erkennen, sondern man guckt halt nur auf das, was getan werden muss. Das macht keinen Sinn. So ein Glaubensleben ist ein toter Glaube. Ne? Na klar, es ist gut, Menschen zu helfen, aber wenn ich nicht entgegenkomme, diese Seelennot von diesem Menschen, was nützt es? Jeder hat am nächsten Tag wieder Hunger. So, jeder ist am nächsten Tag wieder kalt. Es bringt nichts. Jemanden einen Job zu geben, der sein Leben trotzdem innerlich nicht in den Griff kriegt. Ja. Und es gibt viele Menschen, so die halt nicht selbstständig klarkommen. Die brauchen jemanden, der sie führt, eine Zeit lang zumindest. Ja. Das macht unser Jesus durch dich und durch mich. Das ist unsere Aufgabe, unsere Mission. Ja, das ist der einzige Grund, warum wir noch auf diesem Erdball hier sind und noch nicht verherrlicht. Ist halt diesen Hunger von unserem Nächsten zu stillen. Und das war's. Da muss ich mich halt zu so prüfen. Ne? Und ich meine, so Musik ist für Gott so was Kostbares und Wichtiges. Ne? Es ist nicht wichtiger und heiliger als sein Wort, aber es ist auch nicht minder als das. Es gehört einfach dazu. Ne? Er hat uns Musik geschenkt. Er hat bestimmt, dass es 7 Farben gibt, aus denen alle Farben kommen. Er hat bestimmt, dass es 7 Haupttöne gibt, aus denen alle Töne kommen. Er ist der, der sagt, ich will dich beschenken. Ich will dir eine Möglichkeit geben, dass du, ob du nur reden kannst, denken kannst oder nicht, eine Möglichkeit hast, dich auszudrücken. Und das ist Lobpreis für Gott. Ihm ist es wichtig, dass wir mit unserer Seele zu ihm kommen und die Seele fühlt. Und Emotionen fällt uns Deutschen oft schwer. Oder ist echt peinlich. Ich habe jetzt im Haus, hatte ich irgendwie nur Musik mit so deutscher Lobpreis von Feiert Jesus bis sonst wo, habe ich irgendwann mal bekommen von jemandem, weil ich ein paar neue deutsche Lieder suche und habe mir das so die ganze Zeit angehört. Ich kann das nicht, so, ne? So, oder was auch immer, so, ne? Aber was ich bemerkt habe, so, die können das, ne? Und die freuen sich da. So, weißt du, dann komme ich zu meinem Gott und entweder spiele ich ihm was vor und dann singe ich ein Lied, das überhaupt nicht meine Seele singt, ne? Nur weil jemand anderes so fühlt oder so denkt. Und das ist halt dieses Getünschte, ne? Und dieses Lied ist jetzt nicht nur musikalisch gemeint, sondern das Lied, das wir singen, wir haben vorhin auch gesungen, irgendwie Gott singt ein Lied über uns, ne? Diesen Psalm, den wir tragen, das ist unser Alltag, das ist unser Denken, das ist die Seele, die durch diesen blöden Planeten muss, so bis sie endlich zur Freiheit kommt und Frieden findet. Ne? Dein Leben ist dein Psalm. Ne? Und das hier waren keine besonderen Menschen, aber sie haben halt aufgeschrieben, was ihren Alltag gerade ausmacht, ihre Seele, was sie bedrückt, so, und haben damit so viele Millionen von Menschen gesättigt im Nachhinein, getröstet oder ermahnt. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen sage ich das immer wieder, wie wichtig das und wie nötig das ist, einfach so, dass wir unser Lied laut machen, unser Glauben, dass wir das unseren Geschwistern schenken. Unsere Gedanken, unsere Ängste, unsere Nöte, unsere Sorgen, aber auch unsere Freude und die Momente, wo wir Gottes Herrlichkeit sehen. Ne? Weil die Psalmen, die trösten. So, die sind da, den Menschen wieder zurückzuführen von all dieser Komplexität zum Simplen. Du und ich, Gott. Ganz echt und ganz ehrlich und ganz so, wie ich bin. Und dann passiert Folgendes, so dass Gott deine Augen wieder öffnet und dich zu einem Punkt bringt, wo du Frieden hast und Ruhe und wo du erkennst, so, es ist alles okay. Ne? Und das ist der zweite Teil, der zum Glaubensleben dazugehört und da kommt, das ist die Zuversicht. Und damit, Vers 7, deine Geliebten errettet werden, hilf du durch deine Rechte und erhöre mich. Gott hat gesprochen in seinem Heiligtum. Ich will frohlocken. Ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Gilead gehört mir, Manasse gehört mir. Ephraim ist eine Festung meines Hauptes. Juda, mein Herrscherstab. Moab ist mein Waschbecken. Auf Edom, da werfe ich meinen Schuh. Über das Philisterland, da jauchze ich. Wer führt mich in die feste Stadt? Wer geleitet mich nach Edom? Hast du uns, o Gott, nicht verstoßen? Und ziehst nicht aus, o Gott, mit unserem Herrn? Er ja, schaff uns Hilfe in der Drangsal. Menschenhilfe ist ja nichtig. Denn mit Gott, da werden wir Gewaltiges vollbringen. Und er wird unsere Feinde zertreten. Auf der einen Seite hat ein lebendiges Leben mit Gott ein dankbares Herz, voller Lob und Preis. Und auf der anderen Seite Zuversicht im Blick. Und Zuversicht bringt Vertrauen und Hoffnung in Gott. Und das ist die Sache, die bei jedem Menschen entsteht, egal wie viel Bibelwissen er auch hat. Egal mit wie vielen tollen Christen er schon unterwegs war oder wie viele tolle Bücher oder auch nicht er gelesen hat. Das Herz lernt Vertrauen und das ist Weisheit, haben wir letzte Woche gesehen in Sprüchen. So und Gottesfurcht, ne? So ein uns hat Freude und Frieden und ist dankbar. Also Gott kommt hier und fängt an, zu erzählen, ja, die Gebiete außerhalb von Israel habt ihr belagert, weil ich es euch gegeben habe. Ne? So ein Juda, Moab, nee Quatsch, Gilead, Manasse, Ephraim und Juda, ne? Das waren alles wichtige Punkte. Ne? Ephraim, die Festung, das war so der wichtigste Verteidigungsstützpunkt von Israel. Dann Juda war der Stamm, der Israel regieren sollte, ne? Wo David König war, wo aus dem Stamm Juda dann noch Jesus kam. Ne? Eine Königsherrschaft, die ewig bleibt. Aber so sind doch alle anderen Stämme, wenn du guckst im 1. Mose, die 12 Stämme gesegnet wurden. Zum Teil. So, ne? Und alle so unterschiedlich. Da gehört nicht jeder zu dem, der regiert und befiehlt. Da gehört nicht jeder zum Priestern, zu Levi. So ein der Gottesdienst macht so ein, und irgendwie versucht, die Leute zum Licht zu bringen. So ein, da ist nicht jeder irgendwie im Krieg und in der Verteidigung so ein, und im Angriff gegen die Feinde. So ein, da sind so viele unterschiedliche Berufungen und alle sind gut und alle sind Gottes Volk. Ne? So, und die Feinde hier, Moab, Edom, Philister, die machen immer Stunk. Und zu der Zeit hier, wo es geschrieben wurde, waren die noch nicht besiegt. Aber Gott sagt im Vorhinein schon, das werden meine Sklaven sein, meine Diener. Ich werde der Herrscher sein dort und regieren. Ich werde meinen Schuh hinschmeißen und er muss wegräumen. So, sie werden vor mir knien und meine Füße waschen. Und so ist dieser Mann Gottes gerade in seiner Bedrängnis und der hat keinen Bock, die Bedrängnis zu beschreiben und darauf zu gucken, sondern wie unfähig er ist und keine menschliche Möglichkeit da ist, irgendwas zu retten, sondern David sagt, Volk, guckt auf Gott. So, denn der macht alles. Bei ihm ist es beschlossen. Und so ist es auch für uns nötig, denn Gott vollbringt Gewaltiges auch in deinem Leben. Und ich musste über diese Stämme halt heute nachdenken, ne? Und zum Teil werden alle Stämme bleiben, außer ein Stamm, der nicht mit rein wollte, Dan, glaube ich, ne? So ein, danke. So ein, ne? Die waren endlich so weit, nach 40 Jahren Wüstenlatschen, alle tot, fast alle, ne? So eine neue Generation, die Gott kennengelernt hat. Oh, der ist wirklich lebendig und macht Wunder jeden Tag, wow, okay. Ne, und Gott sagt, ich habe da ein Land für euch, so da könnt ihr wohnen und seid gesegnet, könnt Familien machen und was auch immer. So ein Wirtschaft, so ein, ne, so ein, da wird Frieden sein und da werde ich wohnen unter euch. So ein, ne, und da latschen die da ewig durch die Wüste, sind dann am Rand so und da ist ein Stamm dann, so der halt sagt, naja, nee, ich gehe ja nicht durch den Jordan, das gefällt mir nicht. Bin müde, 40 Jahre reicht. So, ich bleib hier, ist in Ordnung. Acker ist da, Wasser ist da. So, super. Ne? Traurig. So ein Stamm, der nicht ins verheißene Land gekommen ist, sondern an der Grenze bleibt. Und auch die Christen kenne ich. Oder zum Teil mein Herz, das auch diesen Stamm widerspiegelt in bestimmten Situationen. Und ja, reicht mir, ist mir zu anstrengend, so ich. Geht schon. Ne? Aber ne, die waren nie mit einem Fuß im verheißenen Land und werden in der Offenbarung bei den 12 Stämmen, bei diesen komischen Jungfrauen da, nicht erwähnt. So, die werden in der Ewigkeit nicht Volk Israel sein. Aber dann die Vielzahl von all den anderen Stämmen, die drinne waren, so ne, und wo wir mit Demut drauf gucken müssen, so, es gibt kein perfektes Christenbild. Es ist unmöglich, dass du in irgendeine Presse reinkommst, wo ich reingepresst bin von Gott. Ne? Die einen sind Leviten. Und die anderen sind halt Manasse oder was auch immer, ne? So arbeiten da und sind glücklich mit ihrer Familie und ihrem Vieh oder was auch immer, ne? So ein, die einen sind absolute Kämpfer für Gottes Wort, seinen Geist, seine Gerechtigkeit, ne? Und voller Energie und so, ne? Und die anderen haben halt einen Pflug und gehen auf den Acker, holen die Steine raus, so, ne? Und oder sehen so ein bisschen, ne? Das ist das Schöne bei Gottes Reich ist und bei seiner Vielfalt, die er geschenkt hat für sein Volk, so du genau weißt, was die Bestimmung ist. Du alleine hast eine bestimmte Berufung. Was und jeder Mensch, der seine Ruhe findet bei Gott und seinem Vertrauen und seiner Zuversicht, der lebt da auch in Frieden drin und tut das, was er tun soll. Ob er nur ein Talent hat oder 10, ist egal. Das Schlimme ist, dass wir Gefahr laufen, fruchtlos zu sein, weil wir so viel Frucht wollen. Ja, weil wir uns auf die falsche Sache konzentrieren. Christus hat das in einem Bild probiert, uns seinen Jüngern zu erklären. Ne? Hat gesagt, ja, Gott ist der Weingärtner. Ja, der Mensch ist halt hier diese Rebe. Ne? Ich bin dieser Weinstock. So, und von mir kommt die Frucht, die Energie, das Leben, alles, was du brauchst, und Nährstoffe und so weiter. Ne? Und dann musst du mal gucken, wie er beschreibt, auf was Gott achtet. So ein, der achtet nicht auf die Früchte, die gesund sind und gut sind, und behandelt die, sondern er behandelt das Umfeld um die Früchte drumherum. den Boden, dass der frei ist von Stein oder Unkraut, was die Nährstoffe raubt, oder das Licht oder das Wasser. Die Blätter, die überflüssig sind, die Triebe, die überflüssig sind und zu viel Energie rauben. Er beobachtet das Drumherum, und dadurch kommen diese guten und dicken und fetten Früchte. Ja. Und so hat Christus uns gelehrt und hat gesagt, hey, ihr seid nur die Reben, bleibt mir. Die Früchte kommen. Mehr, als du dir das denken kannst oder selbst erarbeiten kannst. Ja. Und so ist es dieses Umdenken, das wir brauchen, und wir müssen daran erinnert werden, immer und immer wieder, wie nötig das ist, dass wir auf dieses Umfeld gucken, dass unser Leben sauber ist. Und wenn da Kompromisse gemacht werden und man so in Sünde, was übersetzt Verfehlung bedeutet, ne, wenn wir verfehlt haben durch Kompromisse, die wir getan haben, dann müssen wir Ordnung schaffen. Ne. Und oft kann ich das selbstständig nicht, also latsche ich zu meinem Gott und sage, ich bin ein Sünder, ich bin ein Wurm, ich krieg's irgendwie nicht hin. Mach da irgendwas. Und er macht's. Irgendwie, irgendwann. Auf irgendeine Art. Ne. Es macht traurig und es macht müde und es nimmt Gottes Vertrauen weg, die Zuversicht auf Rettung. Und es nimmt Lob und Preis weg und Dankbarkeit und den Drang nach Gemeinschaft. Wenn du dein Leben damit verschwendest, darauf zu achten, ich will ein guter Beter werden, ich will selbstdisziplinierter sein, ich will heilig leben, mein Leben in Ordnung haben und möchte das tun, was du tust, ich will dein Wort nicht vernachlässigen und so weiter, dann bist du in sowas Erlernten drinne, was dir überhaupt nicht gegeben ist, weil du ein Sünder bist. Ein schwaches Gefäß. Und diese Früchte, die da kommen, die halten nicht lange. Und jeder von uns kennt das. Ne? Die Freiheit in Christus, die wir geschenkt bekommen haben und die auch die Männer und Frauen damals schon hatten im Gottes Wort, das ist, sie konzentrieren sich auf Gott und da werden sie ruhig, und da werden sie dankbar und da werden sie zufrieden und sehen, dass man vertrauen kann. Und daraus heraus kommt ein Herz, das immer mehr es genießt, in Gemeinschaft zu sein, das immer mehr kommunizieren will im Zwiegespräch, das immer mehr wissen will, was Gott denkt, das immer mehr ins Gebet geht, weil es so gut tut. Ne? Eine Frucht, wo Frieden und Selbstdisziplin kommt. Man wird reifer und erwachsener als geistlicher Mensch. Das sind Früchte, die entstehen aus der Gemeinschaft und nicht andersrum. Ne? Und ich vergesse das oft, weil ich dummer Mensch bin. Ne? Und dann renne ich wie so ein Hund um seinen Schwanz die ganze Zeit, bis ich müde bin und umkippe und denke, warum läuft's nicht so? Ne? Weil es so nicht funktioniert kann. Ne? Jesus ist der, der unseren Glauben baut. Anfänger und Vollender. Er gibt nach Maß, so wie wir es gerade brauchen. Das heißt, ich kann das nicht erlernen. Mal habe ich mehr Glaube, weil ich es brauche, mal habe ich wieder weniger. Ich habe den Glauben nicht verlernt, sondern ich habe ihn nicht gebraucht in dem Sinne. Das steht im 1. Korinther, glaube ich, oder 2. Korinther. Weißt du, und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir oft wie Trauerklöße durch die Welt latschen und sagen, ja, es ist so toll, Christ zu sein. Ne? Das war wie das eine Lied, das ich da im Haus gehört habe. Und ich bin voller Freude für Jesus, voller Eifer, huhuhu, ne? Wo ich dann dachte, so würde ich das wahrscheinlich jetzt auch singen, ne? Aber sowas will ich dann nicht singen. Ja. Aber was wichtig ist, und das ist wirklich nötig, dass wir unser Herz sauber halten, ja, unser Leben. Ja, denn die Seele ist das, was fühlt und was Hunger hat und Durst, was sich sehnt, was einfach Gemeinschaft braucht. Ne, unser Geist ist das, was uns hilft zu verstehen und nicht zu vergessen und was uns ermahnt und leitet, was nötig ist. Unser Herz ist das, aber was wir praktisch tun, was uns einhüllt, was uns beschäftigt, unser Alltag. Ne? Und wenn das alles stimmt, wenn das Herz und die Seele gerichtet sind auf Gott, dann kommen auch gute Gedanken und dann kommt auch ein gutes Tun. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, im Johannesbriefen steht das dein Auge, oder Jesus sagt das, ich weiß nicht mehr, aber Ne, dein Auge soll Licht sein, so dann wird dein ganzer Körper Licht. Ne, habe ich nie verstanden. Das klang irgendwie so esoterisch, keine Ahnung. So, ne. Ah, ich bin Licht. So, aber heute in Verbindung damit, in meinen Gedanken, so hat es bei mir da Klick gemacht. Ne, wo ich ja denke, ja, wenn ich aufs Licht sehe, was mein Gott ist, ne, mein Christus, dann habe ich auch bessere Gedanken, die gottesfürchtig sind, ne, die gut sind, die meiner Seele gut tun. Meine Seele wird ruhig, mein Alltag wird geordneter, Schritt für Schritt, mein Herz. Ne, und dann habe ich auch einen Blick, der Licht ist, der sauber ist und klar. Ne, und dann wird automatisch alles, was ich tue und anfasse, wohin ich latsche, wo ich gesehen werde, wird mehr zu dem, was so gut ist. Ne. Das sind, lass nicht zu, dass dieser neue Mensch in dir gequält wird durch eine Illusion. Du kannst es erkennen, so ein, wer ein gebeugter Christ ist und wer ein freier Christ ist. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, oder ein schlechtes Gewissen geben oder was auch immer. Also ich persönlich gucke auf mich, nicht auf das, was ich tue und zu dem, was ich berufen bin und wo ich treu bin, sondern mich, diese Seele, die ihr nicht hört. Ne? Oder vielleicht zum Teil, aber ne, ich als Einzelperson in meinem kleinen privaten Glaubensleben mit Gott, ne, schau da drauf und erkenne, ja, das sind Sachen, wo ich umkehren muss, irgendwie. Ich weiß nicht wie. Verstehe es auch nicht wirklich, aber ich weiß, es ist richtig und nötig. Und da will ich sein. Ja, weil ich habe Hunger. Ich will dankbar sein. Ja, wenn ich dankbar bin, bin ich ruhig. So, egal was mir fehlt dann nichts. Auch wenn mir Sachen fehlen als Mensch, aber die kommen dann halt. Ne? So, dann bin ich ruhig in all dem, was mir zu groß und zu schwer ist. So, dann habe ich Zuversicht und Vertrauen da drinne. So, und Hoffnung, dass es irgendwie klappt und passiert. Ja. Also wenn dein Glaubensleben du selbst für dich prüfen willst und wir sollen unseren Glauben prüfen, denke ich, ist der beste Maßstab, den man nehmen kann, nicht was du äußerlich tust als Christ, ob du täglich fleißig deine Bibel liest oder ein gesundes Gebetsleben hast oder mal in der Gemeinde hilfst oder was auch immer, sondern guck auf deine Seele. Weil das ist der Teil, den Jesus erlöst hat, der ihm so kostbar war, dass er selbst stirbt. Unsere Seele ist es, für die er aufgestanden ist von seinem Thron und ist zu seiner eigenen Schöpfung geworden und wurde erniedrigt. Ja. So, und die Seele ist es, was dir so wichtig ist, was du hier durchträgst. Ja. Und ich bin froh, dass mein Körper nicht mitkommt. Ja. Der wird alt und fett und stinkt und tut weh. So, und freue mich auf diesen neuen Körper, ne, wo ich wie eine Gazelle wieder rumspringe, so als ob ich 18 bin. So, und, ne, so und, aber die Seele ist es, die ich satt machen möchte. Ja. Und es gibt einen Weg, satt zu sein. Ja. Nur einen. Herr, und ich bitte dich, dass du uns da hilfst in dieser Drangsal. Ja, dass, auch wenn wir das vielleicht oft hier hören, aber dass wir das anwenden können einfach. Ja, dass dieses rebellische Herz, so dass sich von dir immer wieder abwendet. Selbst aus heiligen Gründen, so und das, oder aus Kompromissen fürs Fleisch, aber, oder einfach aus Faulheit. Zeig uns den Weg, wie wir frei sein können in dir, so dass wir heiliger werden, uns selbst unter Kontrolle kriegen, ja, dass wir Entscheidungen treffen, die gut sind für andere, ja, dass wir tiefer und enger mit dir verbunden sind. Dass wir fähig sind, die Geschwister zu lieben, die Menschen, ihre Seelennot zu erkennen und nicht nur ihre physische. Ja, wir wollen die Früchte tragen, die du schenkst, denn die sind auch Freude und Frieden und das brauche ich und will ich. Ich danke, dass diese Gnade da ist und dass wir jederzeit drehen können. Aber auf der anderen Seite weiß ich oft nicht, in welche Richtung oder wie ich mich drehen sollte. Und doch da habe ich Zuversicht, dass du kommst und leitest, wenn man dich drum bittet. Bitte führe uns zu dem Punkt, dass wir Freude haben und dankbar sind. so dass wir ein Segen sind für unsere Nächsten. Und gib uns Demut mit unserer eigenen Berufung, dass wir niemals den Fehler machen, jemanden damit zu quälen, unsere Berufung auf jemand anderes zu legen. Ja, aber ich bitte auch, dass du uns Kraft gibst, so dass wir unsere eigene Berufung, die wir haben, egal zu welchem Stamm wir auch gehören, geistlich, ja, dass wir da treu, dass einfach lernen, treu zu werden, treu zu bleiben, egal wie unwichtig das scheint. Ja, du bringst so wundervolle Frucht. Und ich danke dir dafür, denn du bist groß und du bist herrlich und du bist gut. Amen.